meine Zuhörer. In The Tragedy heißen dich recht schmerzlich willkommen. Tritt ein und wage einen Blick hinter die Tragödie. Werde Zeuge einer Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Und lass dich entführen in eine Welt jenseits des Lichts.
Willkommen zur ersten Folge Behind the Tragedy, dem neuen Podcast von Enter Tragedy. Heute habe ich The Chosen Pessimist zu Gast. Er ist Gitarrist, Texter, Komponist und Regisseur der Live-Show sowie Schöpfer der Trademark Enter Tragedy. Weiterhin gucken wir uns den Text Enter Tragedy etwas genauer an und beschäftigen uns ein bisschen mit der neuen Netflix-Serie Squid Game. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Behind the Tragedy, der Podcast von Enter Tragedy, mit Enter Tragedy und über Enter Tragedy. Was wird euch hier erwarten in Zukunft? In Zukunft wird euch erwarten, was ist die Band, was macht die Band aus und was sind so die kleinen Geheimnisse hinter der Band. Und natürlich auch noch ein bisschen andere Themen. Heute zum Beispiel wollen wir mal ein bisschen über die neue Netflix-Serie Squid Game sprechen. Ich glaube, das ist euch allen ein Begriff. Aber zuerst, ich habe einen kleinen Gast hier. Wer könnte das sein? Das ist The Chosen Pessimist. Sag mal hallo.
Hallo, so klein bin ich gar nicht. Ich bin mindestens über dem Durchschnitt.
Genau. Deswegen musste man das Mikro ein bisschen höher stellen. So, wer ist The Chosen Pessimist? The Chosen Pessimist ist der Gitarrist von Enter Tragedy und so ein bisschen das Brain hinter der kompletten Band. Texte, Textschreiber, Liedkomponist. Erzähl mal selber kurz mal einen kleinen Schwenk über dich.
Ja, Texter, Liedkomponist. Punkt.
Regisseur der Live-Show sowie Drehbuchschreiber der Live-Show.
Oh, das hört sich richtig gut an.
Das gesamte Konzept von Enter Tragedy beruht eigentlich auf seinen Ideen, seinen Gedanken, seinen Vorstellungen. So kann man es im Endeffekt sagen. Da wir uns schon seit Kindheitstagen kennen, nenne ich ihn jetzt einfach bei seinem richtigen Namen, Tommy.
Ja.
Willkommen, Tommy.
Hallo, Boris.
Ha, genau, ich bin Boris. So, wir starten mit der ersten Kategorie unseren Podcast, das Interview. Und dafür ist Tommy hier. Und da werde ich ihm ein bisschen ausfragen, wie kam er zu der Musik, die er jetzt macht? Wie kam er dazu, eine Band zu gründen? Dazu erzähl mal ein kleines bisschen über dich. Also, du kommst ja ursprünglich aus Guben, so eine Kleinstadt direkt an der polnischen Grenze. Wie war es für dich? Was hat Guben dir angetan in deinem Leben?
Ja, wo fange ich an, ne? Nee. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt in der Retro-Perspektive auf mein Leben zurückblicke, dann muss ich wirklich Guben so darstellen, wie es halt auch wirklich ist. Und es ist nicht so schlimm, wie es auch in den Medien immer propagiert wird. Nee, also ich hatte eine schöne Kindheit. Die Natur um Guben herum ist sehr schön. Wir haben viele Seen, die gerade im Sommer zum Baden einladen. Ansonsten, ich sag mal, zu unserer Jugend, Boris, du kennst es ja selber noch, da gab's später dann auch immer noch Jugendclubs. Ich war selber in 4 verschiedenen Sportvereinen. Man hatte viele Freunde, auch Feinde. Ich kann dahingehend gar nichts Schlechtes sagen. Also, ja. Heutzutage sieht es mittlerweile natürlich anders aus, ne? Durch den demografischen Wandel. Viele Jugendliche sind auch weggezogen, aufgrund natürlich fehlender Arbeit, fehlender Perspektiven. Sodass halt mittlerweile Guben wirklich nur noch eine Rentnerstadt ist. Und das sorgt natürlich für Verdruss bei den letzten Übriggebliebenen. Ich denke mal, du kannst es bestätigen.
Ja, ich kann das bestätigen. Ich bin einer, der weggegangen ist.
Aber auch irgendwie zurückgekommen.
Auch ein bisschen wieder zurückgekommen. Kurz zur Erläuterung. Ich bin erst nach Brandenburg-Havel, habe da eine Ausbildung gemacht, bin dann zurück nach Cottbus, habe da studiert und dann nach Leipzig weiter. Weil als Maschinenbauingenieur hatte ich in Guben und der Umgebung einfach keine Zukunft für mich gesehen. Und deswegen dachte ich, bloß weg. Und da war Leipzig echt ein gutes Pflaster. Doch jetzt bin ich wieder zurück.
Jetzt bist du wieder in Cottbus.
Jetzt wohne ich zwar in Cottbus, aber das ist ja so nah an Guben dran, dass ich doch gerne mal wieder meine alte Heimatstadt besuche.
Ja, also nicht ganz zurück, aber wenigstens einen halben Weg wieder. Ja.
Genau. Und ich bin froh darüber.
Ich auch.
Ich bin gerne bei einer Heimatstadt. Ja. Was ich immer am schönsten finde von Guben, wenn ich mit dem Zug reinfahre und aus dem Fenster gucke und jede Ecke ist eine kleine Erinnerung.
Ja, das kann ich bestätigen, ja. Wie ich halt schon eingangs gesagt habe, ne? Also man hat eigentlich dahingehend wirklich eine schöne Kindheit gehabt. Ich weiß, dass man zwar in der Pubertät immer dazu neigt, alle Sachen so schlecht zu reden und bloß immer weg, 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 ne? Und das Glück liegt überall anders, nur nicht zu Hause. Aber mit steigendem Alter wird man ja auch selbstreflektierend und ich sage immer so, du kannst zwar ins Ausland ziehen, aber du nimmst dich ja selber immer mit. Hm. Ne?
Man nimmt immer seine Heimat ein bisschen mit, das ist richtig.
Ja, und auch seine Probleme, weil oftmals haben die ja auch was mit einem selber zu tun und nicht immer nur mit der Umgebung.
Das ist wahr. Da nochmal eine kleine Frage zu Guben, was hat dich mehr geprägt? Die Tristesse oder die Idylle einer Kleinstadt?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke mal, Prägung, klar. Laut Fachliteratur sagt man doch, Hälfte Familie oder beziehungsweise Hälfte Vererbung und die andere Hälfte, ne, Umwelteinflüsse beziehungsweise, ne, das ganze Umfeld. Das ergänzt sich, glaube ich, alles, ne? Ansonsten, was mich geprägt hat, ja, wirklich eigene Erfahrung, aus der Familie und vor allem auch so schlechte Erfahrungen, die man halt im Laufe des Lebens machen musste. Und das hat halt zu dem geführt, wozu es jetzt gekommen ist.
Ja, und wozu es jetzt gekommen ist, ist, dass du eigentlich der Kopf einer Dark Metal, Gothic Metal oder Dark Rock Band bist. Und wie kam es dazu? Warum nicht Schlager? Warum nicht Hip-Hop?
Warum nicht Schlager? Gute Frage. Vielleicht sollten wir das machen, oder?
Ja, da würden wir sogar mehr Geld verdienen, glaube ich.
Ja, finde ich auch. Aber gut, der finanzielle Aspekt steht bei uns ja nun wirklich nicht im Vordergrund. Und das ist kein Dahergerede, oder? Also wir sind ja...
Nö,
wir gehen alle arbeiten?
Ja.
Ja, also die Musik betreiben wir wirklich
nicht. Aber gerade wenn wir Schlager machen, würden wir doch die Zielgruppe in Guben besser erreichen. Du hast die Demografie angesprochen, die vielen alten Menschen.
Jetzt bringst du mich auf eine Idee. Darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal reden. Auf jeden Fall, so wie es jetzt gekommen ist, wie du schon sagst, wir haben jetzt eine Dark Metal Band. Das resultiert einfach, wie gesagt, aus der Vergangenheit. Ich habe selber sehr viel schlechte Erfahrungen machen müssen. Das soll auch kein jetzt Jammern sein, aber man versucht durch diese Art von Kunst irgendwie seine Gefühle, seine Erinnerungen, seine Empfindungen, was auch immer, einfach irgendwie zu kompensieren. Ich sag immer, Enter Tragedy ist für mich einfach so eine Kloake, in die man die ganze Scheiße einfach mal reinschmeißt. Ja.
Da ist der Metal für dich die beste Bühne oder das beste Werkzeug?
Ja, auf jeden Fall, weil ich habe zwar auch in der Jugend angefangen so mit Hip-Hop, ne, es war ja damals total angesagt und gerade so in dieser Selbstfindungsphase neigt man ja auch dazu, das zu machen, was die anderen machen. Man will ja nicht der blöde Außenseiter sein, man will ja zur Gruppe dazugehören, man will cool sein und ja, aber bis zu einem gewissen Grad habe ich dann irgendwann selber gemerkt, das bin ich ja gar nicht. Das will ich auch gar nicht sein. Also ich will einfach nur ich selbst sein und das habe ich halt.
Warst du früher der Außenseiter oder der?
Ich würde mich jetzt mit, also ich definitiv. Damals wollte ich mich mit dieser Rolle zwar nicht abfinden, weil wie ich schon sagte, ne, wer will schon der komische Vogel sein? Mittlerweile sage ich, ich bin gerne Außenseiter und ich sogar mit Stolz. Also es ist ein tolles Gefühl. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sagt, ja, ich bin so wie andere sind. Also nee, das geht gar nicht. Also ich bin für mich immer schon ein Freigeist geblieben. Schon ja, als Kind habe ich gerne alleine im Sandkasten gespielt. Ich hatte da immer meinen eigenen Plan. Und wenn da andere Kinder kamen, dann habe ich die eigentlich von meiner Burg davon gejagt.
Das erklärt auch ein bisschen, warum du in die Metal gegangen bist. Wir sind ja in dieselbe Klasse gegangen und da waren ja die Menschen, die harte Musik gehört haben, wirklich die Minderheit.
Das auf jeden Fall. Und man wollte ja dann, wie gesagt, dann später auch Minderheit sein, weil gerade in der Metal-Musik, da geht es ja auch darum von wegen, ne, sei du selbst, geh deinen Weg, sei stark. Das sind alles so Aussagen, die habe ich dann in anderen Genres nicht so krass miterlebt oder ja, den Zugang gehabt.
Welche Bands haben dich denn am meisten geprägt, wenn du das sagst? Also gerade was du gerade gesagt hast, geh deinen Weg, Also mir fallen da jetzt gerade mal so die Onkels ein, die textlich genau das immer sagen.
Ist das wirklich so? Ja, ja. Also ich habe schon relativ zeitig darauf geachtet, was die Musik da von sich geben, rein lyrisch, ne? Und ja, du sprichst gerade die Onkels an. Ich würde mal sagen, ich spreche da für uns beide. Wir sind damit aufgewachsen. Das ist wirklich ein Teil unserer Jugend gewesen. Und ja, die haben wirklich Themen angesprochen, die man so bei anderen Bands nicht so gefunden hat. Vor allem dieses Direkte, ne? Ich meine, klar, wir wollten zwar dann später immer härter und härter werden, Boris, du kennst das. Ja? Irgendwann ist man dann bei Gorgoroth gelandet und bei Norwegian Black Metal, aber letzten Endes kommt man dann doch rein lyrisch immer wieder zurück, weil, ja, auf Dauer Satan, Drachen, das ist nicht die Realität, jeweils nicht meine.
Also anstatt eine Realitätsflucht, indem man Texte über Drachen schreibt, ist es mehr eine Konfrontation mit der Realität.
Ja. Ein eigenes Abbild davon, was man sieht. Ich sag mal, jeder Mensch hat ja seine eigene Wahrheit, jeder hat ja seinen eigenen Filter, durch den er durchsieht, aber das ist mein Filter und der ist auf jeden Fall nicht hell.
So, und jetzt haben wir ja über die eine Band gesprochen, nennen wir noch ein paar weitere. Welche, der 14-jährige Tommy, welche CDs hat er sich bei Mediamarkt gekauft?
Oh, das ist schwierig, du warst dabei. Fast jedes Wochenende 4 CDs. Mein Azubi-Gehalt ist dafür raufgegangen später. Aber ja, ich glaube, meine Sammlung ist jetzt weit über 1500 Originale. Da sind noch gar nicht die limitierten Teile dabei. Also sollte ich irgendwann mal in Geldnot geraten, dann kann ich die verkaufen. Teilweise, die haben richtig gut
Wert. Glaube ich ja, Original. Ja. Das hast du immer noch keine Band genannt. Willst du dich drum rumreden, oder?
Ja, ne, wie die Politiker, ne? ja, es ist schwierig bei über 1000 Bands. Ja. Aber jetzt in der Jugend. Na, sag du warst doch bleib
also,
dabei.
Ich weiß noch, was du mir früher erzählt hast. Du hast ja damals den allerersten Metalhammer gekauft, weil Rammstein vorne auf dem Cover war.
Nee, das war nicht Rammstein. Das war Jonathan Davis. Ich war dann irgendwann bin ich bei Korn gelandet. Aber ja, stimmt. Ich habe damals 98 fing es mit Rammstein an. Wie bei vielen anderen auch hier, ne? Da 97 kam, glaube ich, Engel. 98 war Du riechst so gut. Da kam nochmal so ein ganz cooles Video. Das lief auf Bravo TV. Das hat ihn geprägt, auf jeden Fall. Und dann, zusätzlich kommt es dazu, dass ich in der Phase ja auch wirklich in dieser Hip-Hop-Phase war. Und dann gab es so Bands wie Limp Bizkit oder Linkin Park, die so das Hip-Hop-Milieu irgendwie mitgenommen haben. Mm, ne?
The New Metal.
Ja, ne? Die haben gerappt, aber die Gitarren, die waren fett.
Ja, ja.
Ja, und das hat ihn dann irgendwie so dann da ein bisschen auch rausgeholt aus diesem Hip-Hop-Sumpf.
Ja. Also hat Limp Bizkit und Linkin Park haben die Brücke geschlagen zumindest.
Ja, es ist wirklich, obwohl New Metal ja übelst verrufen war damals und wurde ja übelst schlecht gemacht, gerade auch von den Metallern. Aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein haben die ihn wirklich da rausgeholt. Ich hätte sonst, glaube ich, nie den Zugang dazu gefunden.
Mhm. Und dann hast du irgendwann gesagt, du willst eine eigene Band gründen.
Das kam, muss ich sagen, das kam im Deutschunterricht. Da ging es um Gedichtsanalyse. Ich habe wirklich zu den Leuten gehört, denen es Spaß gemacht hat. In alte Texte irgendwas hinein zu interpretieren.
Wieder ein Teil der Minderheit.
Ja, wieder ein Teil der Minderheit. Und dann ging es wirklich darum, von wegen, ja, schreibt doch mal euer eigenes Gedicht. Und die meisten Mitschüler, und ich so, na, geil. Und dann habe ich natürlich eins geschrieben und dann ging es darum, von wegen, dass jeder sein Gedicht vorne vortragen sollte. Und mein Gedicht handelte damals über den Krieg. Und das war wirklich eine drastische Wortwahl. Und ich fand es so spannend zu sehen, wie die Gesichter verblassen und wie die Leute so gesagt haben, also die Mitschüler, boah und oh und krass. Ja, also diese Reaktion, die hat was in mir hervorgerufen. Also dieser Spaß einfach mit Worten wirklich Empfindungen beziehungsweise auch Reaktionen hervorzurufen. Das hat mir schon mal gezeigt, was halt Worte an sich für Kraft haben. Ne? Aber dann habe ich natürlich lange Zeit dann erstmal nur Gedichte geschrieben und ich weiß, du auch. Du hast auch mitgemacht.
Psst, verrat doch nichts.
Na doch, ich kann mich da schon an das ein oder andere erinnern.
Mhm. Ja, stimmt leider.
Ja, ich finde, man hat sich dahingehend natürlich auch gut dann ergänzt, ne, klar.
Ja.
Aber bei mir hat es dann weiter gefunkt und irgendwann habe ich gesagt, okay, der Text alleine ist zwar schön und gut, aber wie verbreitest du ihn? Mhm. Ja, und dann ist natürlich die Musik natürlich ein super Mittel dafür. Und wenn ich halt einen Text schreibe, um den, wo es um Wut, um Trauer und Hass geht, dann ja, welche Musik passt am besten dazu? Das muss eine kraftvolle Musik sein. Ne? Und das, da sind wir wieder beim Thema, dein Vorschlag Schlager. Ich weiß nicht, inwiefern das dann wirklich so ankommt, wie es ankommen sollte.
Und dann hast du gesagt, du gründest eine Band. Und diese muss Metal sein, weil das zu deinen Texten passt oder zu der Botschaft, die du mit deinen Texten rüberbringen willst.
Ja.
So, und dann hast
so
du
einfach.
Hast du gesagt, du suchst dir jetzt welche? Hast du gesagt, du willst ein Instrument lernen oder willst du der Sänger sein? Oder wie ging es denn weiter?
Ja, wie es halt so ist in der Jugend, so viel Gedanken macht man sich dann doch nicht, ne? Es gab in unserer Heimatstadt Guben ja viele andere Bands, die geprobt haben. Du kennst es selber. Du warst ja die habe ich auch durch dich kennengelernt. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Du bist letzten Endes auch mitverantwortlich, dass ich eine Band gegründet habe.
Das kann ich ja mal kurz erklären für die Zuhörer. Ja. Guben ist so ein bisschen für Jugendkultur so der Grabstein. Also Jugendclubs wurden geschlossen gegen den Widerstand der Organisierenden und der vor Ort der Jugendlichen halt, die das halt genutzt haben. Und dann hat man sich in Proberäume zurückgezogen, weil das so ein Ort war, wo man sich abends treffen konnte, ohne auf der Straße zu sitzen, bei schlechtem Wetter, bei gutem Wetter. Hat man Musik gemacht, hat bei der Band zugehört, hat man gequatscht, hat man Filme geguckt, Bier getrunken und so weiter. Und das war natürlich auch ein kultureller Austausch. Und da habe ich Tommy den einfach mal mitgeschleppt.
Ja, Gott sei Dank. Und als ich das dann so gesehen habe, da dachte ich mir so, na, das kannst du doch auch. Ja? Wir waren dann in irgendwelchen Kneipen, wo dann so jungsche Bands aufgetreten sind. Ne? Und mich hat das total fasziniert, dass erstmal in Guben, dass es überhaupt in unserer Stadt Leute gibt, die auch diese Musik hören, weil ich dachte auch wirklich, wir sind damit alleine.
Ja.
Ja. Ne?
So ein bisschen die graue, obwohl sie alle immer in Schwarz rumrennen, sieht man sie trotzdem nicht so offensichtlich.
Ja, und das hat mir dann irgendwie schon so Mut gegeben, wo ich mir dachte, ey, hier gibt's noch mehr Leute, die auch sowas machen und ja, gesagt, getan.
Also, hast du denn einen Gitarrenunterricht genommen oder hast du dir das selber beigebracht?
Ich hatte damals ein Mädel kennengelernt, die beste Freundin von deiner damaligen Freundin.
Ah ja.
Ja, und die hatte eine Gitarre. Und wie es halt dann so ist, wenn die Frauen sich im Bad gerade fertig machen, dann nimmt man sich als Kerl dann auch mal gern die Gitarre und probiert darauf rumzuklimpern. Natürlich klang das schrecklich, also habe ich dann gesagt, okay, machst du jetzt mal Gitarrenunterricht. Und dann habe ich ganz normal angefangen mit Akkorden und wie man das halt alles so kennt.
Ich kann mich noch erinnern, wie du mich in deinen Proberaum mitgenommen hast, den du angemietet hast und der war komplett leer. Das Einzige, was schon drin waren die Poster an der Wand.
Die Poster, ja. Aber eine Gitarre nicht, nein?
Nee, die Gitarre stand nicht drin. Wir haben den bloß einen Sessel irgendwo oder einen Stuhl irgendwo noch rausgeklaut aus irgendwelchen anderen Räumen. Das war nämlich eine ehemalige Berufsschule, die war geschlossen und da muss man Guben auch mal loben. Da haben sie einfach gesagt, okay, ihr könnt da Proberäume machen. Und das war jetzt infrastrukturtechnisch schlecht, weil die alten Keramiksicherungen sind ständig rausgeflogen, wenn man mal die Zwieverstärker gleichzeitig angemacht hat.
Oder aber gerade im Winter, wenn man noch den Heizlüfter anhat.
Ja, genau, ne? Im Winter, es gab keine Heizung, man musste mit Heizlüfter heizen. Aber man war ungestört, weg von der Bevölkerung, von den alten Menschen, die sich über den Lärm stören könnten und hatte da sein Ding drehen können. Und da waren noch andere Bands, was auch wieder zur gegenseitigen Befruchtung beigetragen hat.
Befruchtung, das hört sich gut an.
Ich meine natürlich eine kulturelle Befruchtung, eine Inspiration, die Muse.
Auf jeden Fall, genau.
Was du schon wieder denkst.
Zu spät. genau, und dann hatten wir da so einen Proberaum und das war damals dann der Punkt, wo ich dann auch meine erste Band gegründet habe. Das war mit dem Mädel, was diese Gitarre hatte, von der ich gerade erzählt habe. Und da habe ich gesagt, na, bist du Sängerin? Ich bin der Gitarrist.
Ja, die Band hieß Restless Souls.
Richtig, genau. So, wir haben natürlich noch kein einziges Lied geschrieben, kein bisschen Musik gemacht, aber wir hatten schon Bandfotos. Ja, und die sahen richtig cool aus. Also, ja,
Tommy wusste damals schon, wie wichtig Marketing ist. Was heute in sozialen Medien hoch und runter gebetet wird, dass man Content braucht, war damals schon.
Ja, ich war auch immer ein visueller Typ, ne? Also ich habe das immer gemocht, so dass ich sag mal so, das Auge isst mit, ne? Aber später, wie du schon sagst, im Proberaum hat man dann auch andere Leute kennengelernt und dann hat man gefragt, hey, wie sieht's aus? Hast du Lust mitzumachen? Oder die im Falle von meiner damaligen Freundin dann ihre Schwester. Die war total minderjährig, hat aber ein Schlagzeug bekommen und nicht so, naja, kannst du bei uns Schlagzeug spielen. Und so kam das eine zum anderen. Und das war auch ganz witzig. Es klang schrecklich. Ich habe letztens in die Aufnahmen reingehört. Ich habe die noch.
Auch schön.
Ja, die müssen wir uns mal anhören.
Wir müssen die mal im Podcast, können wir vielleicht mal eine Szene reinspielen oder
unbedingt,
so.
Unbedingt. Also
Also in der Post-Production werde ich jetzt hier wahrscheinlich was reinschneiden.
Ja, also spannend zu hören, ne? Viel Spaß dabei.
Und ich sitze jetzt hier in der Post-Production und habe die Ehre, was reinzuschneiden. Ihr hört jetzt Reflected Soul von Restless Souls.
Von allen Rassen, die es auf der Welt gibt, müsste man eine unbedingt vernichten. Deine, die der hinterhältigen Ärsche.
Genau, und dann haben wir halt dann jedes Wochenende geprobt, obwohl die Probe dann eigentlich eher so aussah, dass ein Kasten Bier in der Mitte stand und man eher gewillt war, den zu leeren oder andere alkoholische Getränke. Aber der Spaß stand, wie gesagt, wirklich im Vordergrund, wie bei vielen anderen Bands auch. Und dann kam halt Hinz und Kunst, dann kam die Freundin noch dazu, der Kumpel noch dazu und letzten Endes waren so viele Leute im Proberaum, dass die Aerosole sich nur so... dass sie nur so getanzt haben, ne?
Es gab legendäre Proberaumpartys. Und das war eine alte Berufsschule und da war halt sonst niemand. Und da ist man durch die ganze Berufsschule durchgerannt und hat dann da, wir haben einen alten Feuerlöscher gefunden und haben den da irgendwo durchgestartet und wir haben schon...
Du musst vorsichtig sein mit dem, was du sagst.
Die Berufsschule wurde abgerissen. Ich glaube nicht, dass uns da nochmal was kommt. Auf dem Dach gegrillt. Das war auch sehr angenehm.
Die Vermieterin hat lange nach den Leuten gesucht, die dafür verantwortlich waren, das weiß ich.
Oh, das kommt in die Snippets.
Natürlich waren wir nie verantwortlich.
Ja, wir haben gesehen, wie da jemand mit dem Feuerlöscher, also das würden wir nie machen, wir sind rechtschaffend.
Richtig. Ja, genau. Und wie gesagt, da kamen dann so diverse illustre Gestalten dann bei den Proberaumabenden dazu. Unter anderem auch du.
Ja.
Ne?
Ich war leider ein bisschen seltener da, weil da habe ich schon meine Ausbildung in Brandenburg-Havel angefangen und konnte dann halt bloß am Wochenende mal dazu starten. Aber trotzdem war ich immer wieder gerne da.
Ja, und da gab es dann wirklich so Momente, wo dann eigentlich jeder alles gespielt hat. Jeder hat sich irgendwo mal rangesetzt. Und bei dir weiß ich noch, da hast du einfach mal ins Mikro geplärrt. Geplärrt, sage ich jetzt wirklich mit Absicht.
Besoffen geplärrt.
Ja, richtig. Aber ich fand das so genial. Zu dem Zeitpunkt, ich war ja auch, glaube ich, nicht ganz nüchtern. Aber ich dachte mir so, ja, yeah, das passt. Und deswegen war ja auch dann später dann so, wie es jetzt so ist, ne, dass du dann Sänger bist oder geworden bist. Wo viele Leute dann mich angesprochen haben, Tommy, ist es dein Ernst, Boris als Sänger? Und ich so, doch, glaub mir, ich kenne den, der macht das.
Ich war damals auch viel und oft besoffen, das ist vielleicht auch so ein Ding mit Zuverlässigkeit, ist bei Besoffenen immer schwierig.
Ja, aber deswegen klingt jetzt auch deine Stimme sehr gut.
Ja, ich mir. Ja, liebe Hörer, meine Stimme ist versoffen. Genau, dann Restless Souls und das ging dann irgendwann nicht mehr weiter. Kannst du sagen, warum die Band denn irgendwann nicht mehr existiert hat, warum du eine neue gegründet hast?
Naja, die Leberwerte, ne? Nee, Spaß. es ist wirklich so, dass man wird nicht jünger. Und das klingt zwar richtig langweilig, aber es ist so. Man kann nicht jedes Wochenende nur saufen und Party feiern. Man will ja auch irgendwie mal was erreichen. Und wenn es dann nur auf der einen Ebene existiert, auch so eine Band, dann sorgt es irgendwann für Frust. Ich habe so die erste Phase so mit Restless Souls, das waren glaube ich sechs Jahre waren es. Sechs Jahre, die eigentlich nur aus Party und ein bisschen Musik machen
so
bestanden
lange,
haben. Doch so lange.
Krass.
Es ist wirklich eine lange Zeit gewesen.
Gleich so lange vor, ich dachte in zwei Jahre.
Da kannst du mal sehen, ne? Es waren schöne Jahre, auf jeden Fall, aber wie gesagt, das hat ihn dann irgendwann nicht mehr so, das fand ich nicht mehr so toll. Zumal auch wenn dann Gigs angestanden haben mit der ersten Band, dass die Leute einfach nicht, die waren nicht pünktlich, die haben sich keine Mühe gegeben, die waren selber einfach zu betrunken. Das hat einfach nur für Frust gesorgt und dadurch bin ich auch in eine richtige krasse Depression dann verfallen, weil zu dem Zeitpunkt Musik in meinem Leben schon so eine wichtige Rolle gespielt hat, dass ich dann zu der Zeit wirklich zweimal im Krankenhaus gelandet bin.
Ach, krass.
Ja, ich bin in der Nacht aufgewacht mit einem Puls von 240, obwohl ich geschlafen hatte. Ja? Und ich dachte, das ist irgendwas mit meinem Herzen oder so. Aber es war wirklich so, dass halt der Stress, dieser innerliche Knoten, der hat dafür gesorgt, dass der Körper Signale gesendet hat. Und das ist eigentlich ein guter Schutzmechanismus, das habe ich ja mittlerweile gelernt, ne, vom Körper. Das ist halt, wenn ein Mensch etwas gar nicht will, dass er dir Signale sendet, weil sonst wird man krank. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, hier machst du jetzt einen Cut, das macht keinen Sinn. Das mache ich heute übrigens auch bei allen anderen Sachen, bei Partnerschaften, bei Arbeit, bei wo man gerade wohnt, das ist völlig egal. Einfach auch mal den Mut zu haben, einen Schlussstrich zu ziehen. Genau, und das habe ich damals gemacht. Und und dann stand ich natürlich erstmal wieder alleine da. Und dann ging es erstmal darum, finde erstmal wieder Leute, die Lust haben, ernsthaft an etwas mitzuwirken. Mhm. Und so ist es erstmal gekommen, so dieser Bruch.
Krass. Mhm. Ja, dann hast du Enter Tragedy gegründet? Einfach so oder kamen erst die Leute dazu und dann hast du gemerkt, jetzt lohnt es sich, jetzt könnte ich mal wieder anfangen, darüber nachzudenken?
Na, ich muss ja wirklich mal fairerweise sagen, aus der ersten Band Restless Souls, da gab es ja einen Sänger, also die Band hatte zwei Sänger und einer davon, der war der Basti, der spielt mittlerweile bei, oder singt mittlerweile bei Empire of Giants.
Das ist eine Berliner Band.
Richtig, und der hat gesagt von wegen, ey Tommy, das ist so cool, was du machst und ich will weiter dabei sein und ich bin auch ambitioniert, ich will auch was machen. Und ich so, ja, geile Sache, dann mach mit. Und dieser Basti, der hatte halt einen Nachbar. Der Nachbar ist der sagenumwobene zwei Gesichter, Two-Face.
Unser Schlagzeuger wurde es denn.
Ja, genau.
Ich spoiler mal ein bisschen.
Richtig. Also Mike. Und dann hat er ihn dazu geholt bei einer Probe. Und das hat mich dann schon echt fasziniert. Also erstmal, wie gut er auf dem Schlagzeug gespielt hat. Und dann haben wir ein bisschen rumgejammt und dann kam dann eins zum anderen.
Und dann kam noch ein Bassist, oder?
Bassist?
Der andere Basti? Kam der später?
Ja, stimmt, der Basti war unheimlich. Da gab es noch einen zweiten Basti. Ja, den hatte ich auch gefragt, ob er mitmacht und ja, genau.
Die Geschichte der Tragedies ist voller Bastis.
Ja, wir hatten noch einen Basti später. Ja,
drei verschiedene Bastis.
Aber ich glaube, das ist auch echt zu viel hier, das jetzt verbal auszuführen. Das
kleiner Sidefact am Rande, wenn jemand die alten, ehemaligen Bandmitglieder die Namen kennen will, bei Wikipedia stehen die sogar alle ganz vollständig. Und dann kam Enter Tragedy und ich kann mich an, das erste Mal, dass ich euch wirklich erlebt habe, war der Videodreh. Im Proberaum habt ihr einen Raum vorbereitet, habt den ausgeschmückt, habt den Stadtsender Nice Welle Guben eingeladen zum Film und habt dann einen Videodreh gemacht. Richtig. So, das ist das Erste. Kein Live-Kick, kein Album, keine CD veröffentlicht, sondern erstmal einen Videodreh.
Es war ja alles zusammen, gleichzeitig, ne? Also, ich muss natürlich sagen, wir waren überambitioniert, ne? Also, wir wollten gleich alles mit einmal haben, ne? Wir waren sowas von uns selber überzeugt. Das ist, durch die ganzen Jahre davor hat man ja auch irgendwie so ein Selbstbewusstsein getankt. Aber dass man dann auch irgendwie gesagt hat, okay, hier, auf welche Ressourcen können wir denn zurückgreifen? Und in Gruben gab's oder gibt es einen Stadtsender. Wir haben Kontakte zur Lausitzer Rundschau gehabt. Wir kannten einen damaligen Fotografen, der das hauptberuflich gemacht hat. Das sind so alles so Sachen, wo wir gesagt haben, okay, wir greifen jetzt einfach mal auf diese Ressourcen zurück und gucken, was passiert. Und im Nachhinein muss ich sagen, lief das echt richtig gut. Also,
war sogar ein Artikel in der Zeitung drin und es hat gutes, also in der Stadt war große Aufmerksamkeit dahinter, ja.
Auf jeden Fall. Also man wurde das erste Mal in der Kauflandkasse dann angesprochen, ach, das sind doch Sie, oder? Ich habe Sie doch in der Zeitung gesehen. Ja. Das war schon witzig.
So, und jetzt nochmal kurz zum Gründungsmythos. Woher der Name Enter Tragedy?
Ja, ich mache keinen Hehl draus, dass ich ganz, ganz großer In Flames-Fan bin, ne? Also da ist deswegen ja auch mein Künstlername, The Chosen Pessimist. Weil ich der Meinung bin, dass gerade Anders Frieden, dass er wirklich Texte schreibt, die wirklich ans Herz gehen. Also irgendwas für mich, also mich berührt das. Und bei Enter Tragedy direkt dieser Titel, der suggeriert für mich persönlich, dass halt jeder Mensch ja irgendwie seine eigene Tragödie mit sich trägt. Mhm. Ne? Jeder Mensch hat Leichen im Keller. Aber viele haben auch nicht den Mut, sich einfach mit der eigenen Tragödie auseinanderzusetzen, mit der eigenen Vergangenheit, mit der eigenen Dunkelheit, ne? Und dieses Enter, ne, so dieses Rein, diesen Mut, den Mut zu fassen, in diesen Moloch zu tauchen.
Ich habe hier mal ganz unvorbereitet den Text von dem Lied Enter Tragedy mal hier kurz offen auf dem Bildschirm, der vor uns ist. Gibt's da eine bestimmte Zeile oder so? Ich habe es ja rechts nochmal auf Deutsch kurz übersetzt. was dir besonders in Erinnerung bleibt, an welche Stelle du dich da besonders erinnerst, oder?
Wow, krass. Trete ein in die Tragödie. Mehr muss man doch nicht sagen. Also ich finde das super. Ja. Also wie gesagt, da ist es jetzt primär wirklich der Name, den ich halt so gut fand und jetzt nicht nur den Text, ne? Weil es gibt ja viele Bands, die sich nach irgendwelchen Liedern benannt haben.
Ja.
Ne? Oder Künstlernamen, hier Alexi Laiho, Wildchild. Wildchild ist ein Song von Wasp. Mhm. Ja. Die Band Mob Rules. Mob Rules ist ein Album von Black Sabbath. Also das sind so eine Sachen. Ne? Also
Wilde Jungs? Wahrscheinlich nach, die Band Wilde Jungs hat sich wahrscheinlich nach den Wilde Jungs von den Onkels benannt.
Richtig, ja. Richtig. Ne? Oder Kneipenterroristen. Also das Thema ist jetzt nicht wirklich neu. Also ich habe aber so oft drüber nachgedacht, Bandnamen und Pipapo und letzten Endes ist es dann bei Enter Tragedy gelandet. Weil ich auch überlegt habe, so Denken in Futur 2, ne? Dieses, wer will ich gewesen sein? Also kann ich auch noch glücklich sein, wenn ich wirklich 80 Jahre werde? Bin ich dann immer noch glücklich mit diesem Bandnamen?
Mhm.
Ne? Und ich denke mal, Enter Tragedy ist sowas, was halt, das hat so keine Halbwertszeit. Also das ist auch im Alter immer noch cool.
Zeitlos.
Ja, wenn du zum Beispiel aber Children of Bodom, stell dir vor, die wären jetzt alle 70 und die heißen immer noch Children of Bodom, dann weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich cool ist.
Vielleicht ist es dann umso cooler. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es sieht.
Je nachdem, stimmt. Aber für mich war das auf jeden Fall keine Option, nein.
Wenn wir schon einmal dabei sind, dass ein Songtitel der Band den Namen verliehen hat, das habe ich ja zufällig nochmal den Text von The Chosen Pessimist offen. Mhm. Ist es da auch so ähnlich oder ist es denn auch eher textlich?
Na, das ist wirklich, das heißt immer, die Musik hat mich dermaßen krass berührt und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass ein Liedtext mich beschreibt und mein Innerstes beschreibt. Und da habe ich mich so wiedergefunden, deswegen hasse ich es eigentlich auch immer, jeder Fan kennt das, ne? Deswegen hasse ich es, wenn jemand anderes diesen Song kennt oder hört oder die den live spielen, weil als Hardcore-Fan denkst du ja immer, die Band schreibt das nur für dich. Ist natürlich Quatsch, ist natürlich Blödsinn. Aber wie gesagt, der bedeutet mir so viel, deswegen will ich auch gar nichts dazu sagen, weil er einfach nur für sich steht und der berührt mich total.
Gut, dann wollen wir da nicht weiter darauf eingehen. Jedem sei empfohlen, den Text sich einfach mal anzugucken.
Ja, also ich sag immer von wegen, wenn du mich kennenlernen willst oder so, dann liest du ja den Text durch, dann weißt du eigentlich schon fast alles über mich.
Also alle, die nicht mehr weiterhören wollen und das Interview jetzt kurzzeitig beenden wollen, lesen sich den Text durch, mehr brauchen sie dann gar nicht wissen.
Genau, war schön mit euch.
Hier muss ich die Aufnahme leider unterbrechen, denn das Interview geht viel zu lang und wir wollen die Folge von der Zeit her nicht sprengen. Deswegen schiebe ich den zweiten Teil in die nächste Folge und jetzt geht es weiter mit der Interpretation. Wir sind zurück aus der Pause, haben uns ein frisches Bier aufgemacht, beziehungsweise einen frischen Wein eingegossen. Obwohl ja Rotwein nicht frisch sein sollte, sondern muss ja atmen. Jetzt kommen wir uns zu unserer nächsten Kategorie, der Interpretation. Wir nehmen uns einen Text, wir wollen uns bei jedem Podcast einen Text von uns nehmen und den ein bisschen detaillierter besprechen. Und da habe ich natürlich, praktischerweise ist der Tommy schon neben mir, er hat den Text geschrieben und kann natürlich sagen, was hat er sich dabei gedacht oder was er damit meint. Vielleicht wird das auch gar nicht erklären, weil jeder soll sich ja selber ein eigenes Bild machen, wenn man einen Text liest, aber trotzdem würden wir das einfach mal ein bisschen durchgehen. So, um welchen Song handelt es sich denn eigentlich? Tommy, erzähl mal.
Achso, wenn ich das so richtig erkennen kann, was hast du da? Handelt es sich hier um den Song Enter Tragedy von der Band Surprise, Surprise, Enter Tragedy.
Genau. Ich habe Tommy gefragt, welchen Text wollen wir denn zuerst nehmen und hat Tommy gleich gesagt Enter Tragedy. Warum hast du ihn genommen? Warum gerade den?
Na, erstmal wegen den Namen. Ich dachte so als Eingangstext macht sich das ganz gut. Und weil er vor allen Dingen jetzt rein lyrisch genau das rüberbringt, was wir als Band versuchen zu verkörpern, beziehungsweise was wir auch selber kritisieren.
Rein lyrisch, da kann man mal lyrisch mal kurz reingehen. Im Land der Dichter und der Denker sind wir Richter wie auch Henker.
Genau.
Wen richten, wen henkern wir?
Sag du es mir. Das ist so eine Überspitzung in Bezug aufs eigene Ego. Ne? Also letzten Endes drückt der Text nur aus, dass wir die Geilsten sind und die anderen sind scheiße. Ne? Also das ist diese typische Bandhymne, was eigentlich auch jede Band haben sollte und die einfach nur rüberbringen soll, für was wir stehen und für was wir nicht stehen. Und ja, Deutschland ist oder war mal das Land der Dichter und Denker und das sehe ich mittlerweile nicht mehr so. Also auf jeden Fall von dem, was so medial präsentiert wird. Also es ist traurig, was man so teilweise lesen muss, hören muss, sehen muss. Also da rollen sich einen die Fußnägel hoch. Und was heutzutage als Kunst durchgeht. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht hier in Rage rede, aber die meisten deutschen Bands, die Texte kannst du in der Pfeife rauchen. Also das ist null Inhalt.
Kurz dazu mal, ich habe ein kleines bisschen vorbereitet. Ich bin vor einer Woche mal so die deutschen Single-Charts durchgegangen, habe geguckt, welche deutschen Texte es da so gibt und habe jetzt unter den Top 10 drei Titel rausgenommen. Und da lese ich mal kurz ein Beispiel vor. Und zwar von dem Interpreten Jizzes. Ist ja jetzt ein Rapper, kann man schwer mit uns vergleichen von der Musikrichtung, aber trotzdem lese ich mal eine kleine Textzeile von Jizzes vor, von dem Song Späti. Tommy, kannst ja mal deinen Senf dazu geben. Also, eine ficken, vielleicht zwei, flotter Dreier bin dabei, 4, 5, ziemlich geil, mach mich breit vor dem Späti. Mhm. Ist das so ein Text, den du damit meinst, mit, naja, die Deutschen sind nicht mehr so gute Dichter und Denker?
Zum Beispiel. Ja, da hast du natürlich ein ganz gutes Beispiel genommen.
Also ich wollte jetzt nicht das schlechteste Beispiel nehmen, ich wollte habe jetzt wirklich in den Charts, in den Top 10 geguckt, was da so an deutschen Texten ist.
Ja, ich kenne auch Jizzes, also es ist das Schlimme dabei. Ja, also die Tochter von meiner Frau, die hört regelmäßig 187, Jizzes ist ja einer von diesen Kunden. Ja, also was soll ich dazu sagen? Also da fehlen dann einfach nur die Worte. Was man jetzt einfach nur mal fairerweise sagen muss, ist, dass die Härte der Musik mittlerweile nicht mehr durch die Instrumente gegeben wird. Du kannst 16., 32. spielen, ein Jugendlicher, der juckt sich daran nicht. Auch die Gitarre als Instrument wird jetzt mittlerweile auch bei der jungen Generation nicht als hart angesehen. Ja? Also ich sehe es ja zu Hause, ja? Die Kinder sagen, das, was wir machen, ist Opernmusik.
Kurz mal junge Generation, da muss ich vielleicht mal ein bisschen einhaken. Kurz zu unserem Alter, wir sind jetzt beide 34. Und wen meinst du jetzt mit junge Generation? Welche Altersklassen?
Nur zwischen 14 und 20. Ne? Und das hat hier auch Richard von Rammstein gesagt. Er meinte so, die Härte von der Musik definiert sich mittlerweile wirklich nur noch durch die Texte. Weil, wie gesagt, musikalisch macht es keinen Sinn, das Schlagzeug noch schneller zu spielen. Dann ist es irgendwann unhörbar, dann ist es einfach nur noch ein Geratter. Dann ist es einfach nur noch ein Störgeräusch. Was bleibt, ist die Lyrik. Ne? Und das ist sowas, was die Rock'n'Roll-Fraktion, die Metal-Fraktion einfach verpasst hat. Die ist im Laufe der Zeit, habe ich das Gefühl, immer spießiger geworden. Die Texte, die damals krass waren, da würde heute keiner mehr irgendwie was dagegen sagen. Ja? Also, weiß ich nicht. Wie du schon sagst, liest ja irgendwelche Texte von 187 durch. Das finde ich im Rockbereich nicht.
Gut, ich hätte noch mal ein Beispiel. Montez, Auf und Ab. Ruf mich nicht an, wenn du wach wirst und sag mir, wie letzte Nacht war. Yeah, yeah. Ich will, dass du neben mir aufwachst und der Sex ist zu laut für Nachbarn. Da fehlt ein Artikel, oder?
Okay, da geht's um Sex.
Also das sind... Ich hätte noch ein Beispiel, aber du, es reicht.
Ja, immer her damit, ich finde das gut.
Noch ein Beispiel? Gut.
Ja, ja.
Jamul, Normal für mich, der Song. Ja. Bisschen Weed in den Taschen, spür den Beat. Wenn es Nacht wird, sind verliebt in die Sachen, die uns nie weiterbrachten. Lamborghini und Yachten werden niemals erwachsen. Hab die Krisen überstanden, ja, du siehst es uns an. Yeah.
Ja, das ist, das gleicht sich, das finde ich auch in ganz, ganz vielen Deutschrap-Songs wieder, ne? Sind natürlich. Da hast du jetzt, wie gesagt, echt Negativbeispiele rausgeholt. Es sind ja nicht alle so. Es gibt ja Contra K und MC Bastard und, keine Ahnung, Casper. Also die wirklich auch gute Texte schreiben.
Das
also
war auch eine Frage, die ich dich fragen wollte. Hast du auch Positivbeispiele? Oder? Es gibt ja, genug Positivbeispiele
klar, also,
auch in Deutschland.
Richtig. Das Problem ist aber, dass vor allen Dingen aber auch diese Negativbeispiele fast standardmäßig in den Charts vertreten sind. Und da habe ich mal in der Zeitung hier Psychologie heute gelesen, woran das halt auch liegt, ne? Dass der Hedonismus einfach so extrem gefeiert wird, auch bei der Jugend, weil die wächst ja wirklich in einem anderen, wirklich in einer ganz anderen Zeit.
Willst du kurz
jetzt
das Wort Hedonismus mal für unsere Zuhörer erklären?
Das werde ich jetzt bestimmt nicht. Nee. Die leben in einer ganz anderen Zeit. Wir beide sind jetzt so aufgewachsen, kurz nach der Wende. Ne? Also in der DDR zwar noch geboren, aber wir haben jetzt die Nachwendezeit so erlebt. Die Ängste von Arbeitslosigkeit, viel wurde geschlossen und die wurde unserer Generation mitgegeben. Ja? Und das haben die heutzutage nicht. Damals, weißt du es noch, wie es bei uns war? Ach Gott sei Dank habt ihr einen Ausbildungsplatz.
Ja.
Gott sei Dank. Ja. Weißt du noch?
Genau.
Eine Ausbildung zu kriegen, das war.
Hauptsache eine Ausbildung hieß es immer. Ja.
Und heutzutage?
Ja, da suchen sie.
Die suchen überall.
Das wird ja hinterhergeschmissen.
Richtig, genau. Und das andere Ding ist halt, bin ich schon der Meinung, dass der Kapitalismus wirklich so in den Köpfen schon verankert ist, durch die Medien, durch auch in der Kunst ist es ja angekommen, ne? Dieses Streben nach Geld, nach
Lamborghini
Erfolg.
Und Yacht.
Ja, richtig. Also es wird letztendlich ein Bild gezeichnet, was eigentlich gar nicht tragbar ist, was gar nicht haltbar ist. Kein Jugendlicher kann sich Gucci leisten, ja? Die laufen mit irgendwelchen Gucci-Pullovern vom Polenmarkt rum. Ja? Und ja, da wird letztendlich irgendwie ein Bild gezeichnet, was ja, so eine Traumwelt. Das Schlimme daran ist, dass halt, hier geht's halt um junge Menschen, dass die sich wirklich einbilden, ich brauche keine Schule, gehe meinen eigenen Weg und ich mache, was ich will und dann werde ich trotzdem reich. Und zur Not kann ich halt Drogen verkaufen. Das ist natürlich dann total, weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen? Das ist einfach bescheuert. Es ist bescheuert. Entschuldigung, ja. Und ich mache ja nicht mal der Jugend Vorwürfe, ja, weil, ja, die sind auch nur alles Opfer.
Sie haben es ja nicht anders gelernt. Wenn sie die Musik hören und die Texte, dann denken sie irgendwann, das könnte die Wahrheit sein.
Ja, aber ich mache den Künstlern Vorwürfe, weil, bestes Beispiel ist Jesus, der ist so alt wie wir. Das ist das gleiche Baujahr. Und da frage ich mich, wie ein über 30-Jähriger solche Texte verfasst. Also, und wie er da noch von Real Talk und Trueness reden kann, weil, keine Ahnung.
Naja, er singt ja ein Lied über den Späti und der Späti ist ja ein Kulturgut aus Berlin. Scheint das.
Weißt du, wie viel Geld der auf dem Konto hat, der Typ? Als ob der beim Späti irgendwo einkaufen geht. Also, nee, sorry. Das ist wie damals bei Bushido, wo alle geglaubt haben, das, was bei Bushido da rappt, das stimmt. Und letzten Endes kam es ja ganz anders, ne? Also, ich will nicht schlecht reden. Wie gesagt, es gibt wirklich Leute, die von der Straße kommen, die auch wirklich das probieren, textlich zu verfassen. Aber ich denke mal, dass da mittlerweile wirklich irgendwie was bedient werden muss, ein Markt bedient wird, einfach weil er sich finanziell lohnt.
Das ist vielleicht, wie du in dem Interview gesagt hast, die Deutschrockband, die sagt, ihr könnt uns, hasst uns ruhig, wir.
Richtig, das gibt's natürlich nicht nur im Hip-Hop, also das definitiv, das gibt's im Schlager, das gibt's eigentlich, glaube ich, in jeder Musikrichtung, ja. Aber, ja, was jetzt Enter Tragedy anbelangt, natürlich, es ist eine Kritik an jeder Band, an jeden Künstler, der halt deutsch singt oder deutsche Texte verfasst. Ne? Und die vor allem auch inhaltslos sind.
Du schreibst in dem Lied Enter Tragedy, Goethe würde sich im Grabe drehen, könnte er euch heute sehen. Warum gerade Goethe? Du erwähnst noch Schiller und Nietzsche. Sind es deine drei lieblingsdeutschen Texter? Weil die haben ja mehr als nur die Gedichte geschrieben.
Also Nietzsche ist meine absolute Nummer eins auf jeden Fall. Völlig egal, wie sein Lebensstil war. Darüber kann man natürlich streiten. Aber ich denke mal schon, dass da ganz viel Inhalt war. Und der auch die Gesellschaft, damalige Gesellschaft geprägt hat. Ne? Die Leute, die Zugang hatten zu solcher Lyrik, denen hat es was gegeben. Ich meine, heutzutage, klar, man setzt sich vorm Fernseher, man guckt die RTL 2 und lässt sich berieseln, aber damals hatten die Menschen, die hatten kein Fernsehen, die haben dann sich diese Texte durchgelesen und da ist ganz viel im Kopf passiert, vor allen Dingen. Ne? Und
Das war denen ihr Entertainment.
Ja, ist wirklich so. Und es hat halt zum Denken angeregt. Heutzutage habe ich das Gefühl, geht es einfach nur darum, dass der Mensch abgelenkt werden soll vom Denken. Ne? Und da kommen wir wieder ins Spiel.
Das sind Brot und Spiele.
Das auf jeden Fall.
Also jetzt ist es Alkohol und Hip-Hop.
Ja, oder
Schlager.
Bei der Eigengeneration, ja.
Oder Netflix.
Obwohl ich jetzt sagen muss, ist natürlich auch ein anderes Thema, was jetzt mit reinfließt. Und zwar, weil du sagst natürlich, dass jetzt so eine Hip-Hop-Acts jetzt so vorne in den Charts mit dabei sind. Das hat aber auch was mit dem, wie halt Charts mittlerweile gezählt werden.
Ja.
Ne? Dass halt die ganzen Streams und so. Natürlich werden die jetzt primär nicht nur von, die werden jetzt nicht primär von alten Leuten genutzt. Also Spotify, wie viele alte Leute sind auf Spotify?
Meine Mutter. Also die hört.
Okay, wie viele alte Leute außer deine Mutter ist auf Spotify? Ne? Ja. Also jetzt, ne? Du musst es ja einfach in Relation sehen. Wenn jetzt natürlich 100.000 Kids sich hier von Capital Bra den neuen Song am Tag 100 Mal geben, dann wird er ja auch dann gezählt und wenn deine Mutti dann sich einen Song einmal gerade mal auf Spotify gibt, dann...
Ja, ne? Ja, ist jetzt nicht die breite Masse, diese...
Nein.
Obwohl sie breite Masse Musik gehört.
Ja, das ist halt auch so ein Problem mit den Charts. Und vor allem auch, dass die Charts ja mittlerweile gar nicht mehr nach Verkäufen, also wenn man jetzt auf dem physischen Sektor bleibt, dass sie gar nicht mehr nach Verkäufen gezählt werden, sondern nach Umsatz. Mhm. Das heißt, wenn jemand eine Box raushaut, irgendein Rapper, die 40 Euro kostet, weil da noch ein paar Sticker drin sind, dann hat er letzten Endes größere Chancen, mit einer Box auf Platz 1 zu kommen, als jemand, der zwei CDs verkauft. Ja. Und das finde ich einfach rein rechnerisch.
Die deutschen Single-Charts sind eh nicht mehr so aussagekräftig, wie sie früher einmal waren. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja.
Trotzdem musste ich wollte ein paar Beispiele raussuchen und dachte mir, die deutschen Single-Charts sind eigentlich genau ein kleiner Riss der Musik, die ich sonst ja eigentlich privat ja nicht höre, deswegen.
Ansonsten muss ich natürlich sagen, weil du jetzt so gesagt hast, warum habe ich jetzt primär ja natürlich Goethe oder Schiller oder so genommen. Natürlich probiere ich auch die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Mhm. Ne? Das heißt, Goethe ist für jeden ein Begriff.
Ja.
Ne? Schiller auch.
Ja.
Das sind halt so eine Sache.
Das Wort Nietzsche hat man auch schon mal ein paar Mal gehört.
Ja.
Was ich mir auch so gedacht habe, wenn jetzt Kant drin stehen würde, würde gar nicht gehen, weil du brauchtest ja zwei Silben. Musstest ja auch irgendwie in dem Rhythmus.
Auch das hat was damit zu tun. Richtig, natürlich, klar. Deswegen habe ich auch geschrieben, im Land der Dichter und der Denker. Da wurde ich tatsächlich von jemandem angeschrieben, das heißt nicht der Dichter und der Denker, sondern und Denker. Hm? Ne? Und dann meinte ich, nein, das ist mit Absicht so. Es muss ja auch im Fluss der Musik hinhauen. Und deswegen musste dieses der da rein.
Ein künstlerisches Stilmittel.
Richtig und vollkommen legitim. Aber ich finde es schön, das zeigt ja auch, dass die Leute sich damit befassen.
Ja. Und so aus anderen Kriterien, weil ich habe mir mal geguckt, Schiller und Goethe kannten sich ja, die haben ja zur gleichen Zeit gelebt. Nietzsche ist jetzt ein bisschen jüngerer Jahrgang. Aber gibt es noch andere? Fontane oder was? Walter von der Vogelweide, so einer der ältesten deutschen Dichter, der mir so einfällt.
Also wie gesagt, ich habe jetzt angefangen Kafka zu lesen, das ist zwar kein Deutscher, das weiß ich selber, aber finde ich total spannend, wie der das schafft, so innerhalb von ein paar Sätzen ganz viel zu sagen, mit ganz wenigen Worten ganz viel Inhalt. Das finde ich total spannend.
Mhm.
Ja, also da, wo ich bestimmt eine halbe Seite schreiben würde, schafft er innerhalb von ein paar Sätzen.
Ist das die Verwandlung oder so?
Hä?
Die Verwandlung, ist das nicht von Kafka?
Das weiß ich jetzt nicht, ja, okay. Der hat ja ganz viel geschrieben, ne? Und das ist auch immer so mein Credo, dass ich probiere mit ganz wenig, im besten Falle, ich probiere es jedenfalls, ganz viel zu sagen. Mit wenig Worten viel Inhalt.
Ist ja im Endeffekt, ein Song geht 4 Minuten maximal und da musst du ja dann den Inhalt reinkriegen.
Aber und heutzutage, wie gesagt, bei vielen anderen Künstlern sehe ich das aber so, dass die halt ganz viel schreiben, aber nichts sagen. Also da kommt nichts rüber.
Ist ja auch, sagst ja, viele Worte, wenig Inhalt scheint das Gebot.
Ja, und,
ja
dann, und dann dieses Reime dich, ich beiß dich oder ich schlag dich tot. Ich überlege zwar auch immer, dass es sich reimt, aber der Inhalt muss doch trotzdem gegeben sein. Ja? Ich kann jetzt nicht ganz platt, was weiß ich, Baum, Traum, kaum. Das geht. Das nicht? Geht zwar. Ja, das geht zwar, aber nee, kontraproduktiv.
Wie kam der Text zustande? Auf was brauche ich ja nicht gar nicht fragen, weil du hast es ja schon gesagt. Was war zuerst, Text oder Melodie? Wie schreibst du Texte? Oder wie schreibst du Songs? Sag
doch,
mal
das,
so
das
allgemein.
Ist, das, doch, das ist eine gute Frage. Weil das ist unterschiedlich, klar. Manchmal schreibt man halt einfach nur die Musik, die steht dann für sich da. Und manchmal kommt dann da wirklich so ein Gefühl rüber, oder dass ich sage, okay, in die und die Richtung muss dann auch der Text gehen. Und dann schreibe ich den Text drauf. Manchmal ist es aber auch ein Gedicht, ein Text, der halt fertig ist. Und da sage ich, okay, dieses Gefühl möchte ich irgendwie musikalisch darbieten. Das ist unterschiedlich. Aber oftmals ist es mittlerweile schon so, dass ich ganz, ganz viele Texte zu Hause habe. Also ich habe ganz viele Word-Dokumente, wo ich einfach dann nur nachgucken kann. Die Überschrift sind schon immer gegeben. Mhm. Überschrift zum Beispiel Angst, Überschrift Trauer, Überschrift was auch immer. Und dann kann ich mir das oftmals auch so zusammenbasteln, ne? Dass es halt dann auch passt.
Okay, interessant. Wie alt ist der Song? Weißt du das? Also das Lied war auf dem Album Canossa drauf. Canossa kam 2020 raus, aber das Lied ist doch bestimmt schon ein bisschen älter. Ist es schon so ein bisschen, ist der Text schon 3 Jahre so in deiner?
Das kann ich ja sagen. Der ist zu der Zeit entstanden, wo wir auf Tour mit Nachtclub waren.
Ah, interessant.
Richtig, da hat man ja auch so andere Bands kennengelernt, ja. Andere deutsche Bands. Und ich weiß nicht, welches Jahr war das? Oh, kannst du dich daran erinnern?
Nee, Nachtclub-Konzerte. Puh. Das Jahr könnt ihr spontan nicht sagen. Wir können ja mal gucken auf unsere Internetseite. Enter. Tragedy.de, unsere Internetseite.
Enter. Ich dachte, wir haben mittlerweile com.
Ja, würde auch mit com gehen.
Sind wir nicht international angekommen?
Ja, entertragedy.de oder entertragedy.com und dann kommt man auf unsere Internetseite. Und wenn man dann auf Tour geht, dann kann man sich auch die ganzen ehemaligen Konzerte angucken. Und wenn man denn nach Nachtblut sucht, Nachtblut mit Krankheit zusammen, 2017 war das, im Oktober.
2017, na, da hast du die Antwort.
Ja, da ist der Text entstanden.
Ich finde das gerade selber sehr spannend, also du führst diese Liste auch weiter, richtig?
Ja, natürlich.
Was ist das letzte Konzert?
Das letzte Konzert ist in Gruben, nee, ja, Lübbenau, Kulturhof.
Ui, nicht schlecht.
Guckst du dir unsere Internetseite etwa nicht an? Egal, dafür bin ich ja zuständig. Wir haben ein bisschen Gewaltenteilung bei uns und deswegen, ich glaube, Tommy macht genug mit Texte schreiben und neue Musik und so weiter. Das kann man, da kann ich auch mal die Internetseite machen.
Ja, das finde ich aber auch bei unserer Band auch sehr schön, ne? Dass wirklich jeder so seine eigene Aufgabe hat. Dafür bin ich auch dankbar.
Ja.
Also es gibt viele Sachen, wo ich selber sage, das könnte ich nicht. Ja, ich sehe mich halt selber auch immer nur so im künstlerischen Bereich tätig, aber alles, wie jetzt unser Schlagzeuger, der macht so das Finanzielle.
Mhm.
Ne? Du jetzt so die Technikgeschichte, jetzt auch hier IT-Geschichte, wo er, ne?
Ja.
Hier unser Gitarrist macht mehr so die Musiktechnikgeschichte. Das sind alles so Sachen, ja, wir ergänzen uns dann, gehen echt gut.
Eine Frage noch zu dem Song: Würdest du ihn heute noch genauso schreiben, wie er jetzt ist? Oder würdest du sagen, du hast dich jetzt vom textlichen Stil ein bisschen weiterentwickelt, würdest du den doch vielleicht ein bisschen komplexer machen oder einfacher? Oder?
Also ich muss das selber immer so sagen, was jetzt die Musik anbelangt, die würde ich im Nachhinein so einiges ändern, ne? Weil man als Musiker reift man ja, ne? Aber was die Texte anbelangt, bin ich so selbstbewusst, dass ich selber sage, ich finde die so genial, also ich selber bin da wirklich mein größter Fan, dass ich die heute genauso schreiben würde. Und es gibt Texte, die sind mittlerweile, was war unsere erste EP, von wann war die?
2011 haben wir uns gegründet.
Naja, wenn es Enter jetzt 10 Jahre gibt, ja. Ich denke mal so 9 Jahre, 8 Jahre, auf jeden Fall ist es her. Und die Texte, selbst die würde ich nicht anders schreiben.
Mhm. Ne?
Aber es liegt auch daran, dass ich wirklich Texte schon ganz, ganz zeitig angefangen habe zu schreiben und dass ich dahingehend natürlich schon viel, viel besser geworden bin. Ne? Also da habe ich mittlerweile einen Standard, wo ich sage, das ist brauchbar und da stehe ich auch dahinter. Ich könnte natürlich noch mehr, noch hochtrabender schreiben, aber da sage ich dann wieder von wegen, da muss man aufpassen, ob man dann nicht die Leute verliert. Ne? Dass dann irgendwie, mir ist schon wichtig, dass die Direktheit auf der einen Seite natürlich rüberkommt, mhm. dass jemand weiß, okay, darum handelt es sich.
Ja.
Die Direktheit der bösen Onkels damals schon bei, zum Beispiel, dass wir, ne, dieses Themen direkt ansprechen, aber auch jetzt die Wortwahl. Also diese zwei Sachen sind für mich ganz wichtig, dass du auf der einen Seite schöne Worte raussuchst, also krasse Worte, die auch passen, ne? Mhm. Lyrisch super verpackt, aber auch wirklich trotzdem noch direkt. Also es ist immer eine Gratwanderung, aber ich denke mal, die gelingt mir eigentlich ganz gut.
Versuchst du auch mit diesen stilistischen Mitteln, ich erinnere mich noch an so einen Deutschunterricht mit Schweifreim, Paarreim,
ja,
und so weiter,
ja.
Hüpfender Traucheus,
richtig.
Zappelnder Jambus.
Richtig, ja, richtig.
Das, damit versuchst du wirklich zu arbeiten.
Also auf dem Level bin ich mittlerweile, dass ich sowas anfange. Also du wirst es vielleicht bestätigen können, gerade jetzt die neuen Texte, wo die Lieder noch keiner kennt, wo du wirklich zum Beispiel auch nur einzelne Wörter schreibst.
Ja.
Die Wörter, die aber im Zusammenhang stehen. Ne? Und ja, das habe ich zum Beispiel auch im Rap gelernt. Ne? Also dieses diese Punchlines,
mhm.
ne? Das kannst du auch machen in unserem Genre. Ne? Weil wir haben ja jetzt eingangs ganz schön so die Hip-Hop-Sparte ein bisschen runtergemacht, aber grundsätzlich als Musiker muss ich natürlich sagen, Hip-Hop an sich ist schon eine Kunst.
Ja.
Und wenn du das richtig machst, jetzt auch aus der lyrischen Seite, dann ist das gar nicht so leicht.
Nochmal kurz an alle, wir wollen keine Musikrichtung runtermachen. Jede Musikrichtung hat ihre Berechtigung, sei es Schlager,
ja,
sei es
genau.
Hip-Hop, sei,
ja,
es,
auf jeden Fall.
Sei es Techno und so weiter. Wir sind selber nicht mehr so, dass wir nur eine Musikrichtung hören. Ich selber höre auch verschiedenste Musik, Hip-Hop jetzt weniger, aber sonst bewege ich mich auch in vielen Richtungen musikalisch, was ich höre. Und Tommy, ja, du auch.
Ja, es ist, ich kann wirklich so sagen, bei mir gibt es nichts, was ich nicht höre. Ich weiß nicht, ist das bei dir so eine Richtung? Du sagst Schlager, würdest du auf keinen Fall hören.
Nö, mir gefallen die Lieder bloß nicht. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Schlager generell ablehne.
Weil ich muss sagen, zum Beispiel hier der Chris Harms von Lord of the Lost, der hat jetzt von Nino D'Angelo, hatte der ein Album produziert. Und das ist so genial. Obwohl es ja Schlager ist.
Mhm.
Ja, aber der Chris, der hat ja nochmal so irgendwie so eine Dunkelheit reingezaubert, wo ich sage, wow, das ergreift sogar mich. Das hat er so super gemacht. Also das ist zum Beispiel ein Positivbeispiel.
Oh, interessant. Das werde ich mir auch mal anhören. Gut. Dann vielen Dank. Und möchtest du unseren Zuhörern schon mal einen Ausblick geben, welchen Text wir als nächstes besprechen wollen?
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Gut, dann geben wir jetzt keinen Ausblick, sondern ihr werdet es einfach in der nächsten Folge hören.
Richtig. Beziehungsweise vielleicht ist die Folge bis dato ja schon on, dann kann ja auch irgendjemand dann mal ein paar Ideen
rüber. Genau, wenn ihr Feedback habt, Wünsche oder ähnliches, immer gerne, geht auf unsere Internetseite entertragedy.de, gebt im Kontaktformular einfach Thema Podcast und dann gebt euren Senf dazu, sagt, was scheiße war, was gut war, was schlecht war, was super war und was ihr gerne hören wollt. Wir sind offen für alles, es ist unsere erste Folge und wir wollen uns natürlich auch weiterentwickeln. So, dann würde ich sagen, die Kategorie Interpretation würde ich mal abschließen und kommen zu unserer letzten Kategorie Entertainment. Und bei Entertainment wollte ich eigentlich ursprünglich mal so ein bisschen die Horrorschiene, weil unser Live-Konzept und unser Band-Konzept, unsere Corporate Identity ist schon ein bisschen ganz schön im Horror angesiedelt. Aber ich habe Tommy gefragt, welches Thema er gerne hätte, weil er mein Gast heute ist, hat er natürlich auch das Recht des Themas und er wollte unbedingt die neue Netflix-Serie Squid Game besprechen.
Ja, also mir ist es privat sehr wichtig, dass wir einfach mal aktuelle Themen ansprechen, ne? Auch gerade was jetzt so Filme und so anbelangt.
Also für alle, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, was Squid Game ist, ich glaube, die meisten werden es schon mitgekriegt haben, aber Squid Game ist aktuell die erfolgreichste Serie, die je auf Netflix lief. Ist gerade die erste Staffel draußen. Worum geht's da ganz grob? Ich kann es mal kurz anschneiden. Es spielt in Korea. In Korea gibt es verschuldete Menschen, werden dazu überredet, an Kinderspielen teilzunehmen, um Geld zu gewinnen. Und wenn sie disqualifiziert werden, sterben sie. So ganz grob.
Jo.
Erwachsene Menschen spielen Kinderspiele und wenn sie verlieren, sterben sie. Das ist eine ganz grobe Handlung. Und warum wolltest du das Thema heute unbedingt? Also klar, es ist aktuell.
Ja, einfach nur aufgrund dieses Hypes, ne? Also ich bin auch kein Seriengucker, muss ich dazu sagen. Und ich kannte die Serie bis dato auch nicht. Ich bin jetzt darauf aufmerksam geworden, weil in den medialen Berichterstattungen ganz schön negativ darüber berichtet wurde. Also gerade im Hinblick auf die Gewalt, die gezeigt wird. Und da dachte ich mir, du kennst vielleicht diesen Moment, wenn irgendjemand negativ oder über irgendwas berichtet, ja. Da musst du doch mal reinhören.
Ja, genau, ja.
Ne? Das ist ja. Was ist denn da dran?
Deswegen haben wir doch damals alle Eisregen gehört, weil die Alben indiziert waren.
Ja, richtig, genau. Und deswegen höre ich mir auch heutzutage immer noch jedes Eisregen-Album an. Ich muss natürlich jetzt wirklich mal sagen, gut, wir haben es gelernt, am Anfang soll man natürlich das Positive hervorheben. Ne? Das Setting ist sehr schön.
Kurz mal eine Sache, wir warnen jetzt mal vor Spoilern. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir in dem Thema gehen. Also wenn jetzt jemand die Serie noch nicht gesehen hat und möchte nicht gespoilert werden, sollte erstmal abbrechen, die Serie gucken und dann nochmal reinhören.
Nein, ich würde niemals, obwohl, doch.
Stimmt. Also es kann passieren, dass wir jetzt spoilern, wir würden jetzt einfach keine Rücksicht drauf nehmen, dass wir nicht spoilern. Ich selber habe erst bis Folge 4 geguckt. Ich habe es leider noch nicht weiter geschafft.
Okay.
Hast du schon durch?
Ich habe gestern bei Folge 7 aufgehört.
Also du kannst mir gerne spoilern. Ich finde das jetzt nicht so schlimm.
Nee, also ich werde jetzt auch nicht direkt sagen, was passiert. Aber wie gesagt, ich würde schon primär erstmal mit dem Positiven anfangen. Ne? Was ist denn hier? Also wie gesagt, also positiv würde ich jetzt erstmal wirklich das Setting hervorheben, weil es natürlich ein ganz spezielles Setting ist, was du jetzt bei uns jetzt so in der westlichen Kultur oder aus den amerikanischen Serien gar nicht kennst. Ne? Also die asiatischen Filme grundsätzlich haben ja immer so ihren eigenen Charme, wenn man so will. Ne?
Ja, das ist wahr. Die haben ganz anderen Stil. Es ist halt nicht so westlich geprägt.
Richtig.
Das merkt man eindeutig.
Was zum Beispiel, was zwar auch oftmals auch kritisch beäugt wurde, ist dieses Overacting, dass zum Beispiel die Darsteller so extreme Emotionen zeigen, aber das ist normal in diesem im asiatischen Raum, dass man das da so macht und ich finde das gar nicht so schlimm, ganz im Gegenteil, ich finde es auch sehr erfrischend.
Gerade weil es ja heißt, dass im asiatischen Raum Gefühle weniger über das Gesicht, über die Mimik gezeigt werden, sondern fast nur über die Augen. Das ist so krass, dass es in der Serie so komplett der ganze Körper da mit reingeht.
Ist dir das auch aufgefallen, ja?
Ja.
Ne? Jemand ist schockiert und wo wir vielleicht einfach nur mal kurz so gucken, da rollt er sich schon fast auf den Boden.
Ja. Also ich habe so, gerade wenn sie flehen oder so, sie knien sich auf den Boden und das ist so. Also, ich finde auch verdammt interessant, die koreanische Kultur wird da auch so ein bisschen gezeigt. Wir in unserem eurozentrischen Weltbild, wir sehen das ja gar nicht so, aber das wie die Menschen einander anreden, so mit Herr Direktor, sie verbeugen sich, immer dieses kurze, diesen Kopf senken, dieses Niederknien, wie der ältere Mann da angesprochen wird, so älterer Herr wird da immer genannt.
Ja, ja.
Diese Höflichkeit, die selbst in so einer krassen Situation, wie du bist kurz davor, dein Leben zu verlieren, du wirst da von irgendwelchen unbekannten maskierten Männern umgebracht und trotzdem hast du immer noch diese krasse Höflichkeit.
Mhm.
Das ist schon ein sehr interessanter Kulturkreis, finde ich.
Ja, das ist so, was für mich auf jeden Fall die Serie dann interessant macht. Rein aus dem Horroraspekt und als Horrorfan muss ich natürlich sagen, dass ich den Hype so natürlich gar nicht nachvollziehen kann. Das liegt aber auch wirklich daran, dass man halt so Filme wie Battle Royale, Hostel oder
Die Saw-Reihe,
Hunger Games, man kennt das alles. Ja. Also jemand, der wirklich Horrorfan ist, wird jetzt nicht schockiert sein oder irgendwas finden, was er noch nicht kannte. Ja?
Also ich habe gelesen, dass manche Schauspieler aus der Serie ausgestiegen sind, weil sie hat unerträglich, weil es so brutal ist. Also ich fand jetzt rein optisch, was ich gesehen habe, hat mich jetzt nichts irgendwie von der Brutalität geflasht. Ich bin einfach zu abgehärtet in der Richtung, glaube ich.
Das kann schon sein. Obwohl, es ist natürlich, muss man dazu sagen, es handelt sich hierbei um eine Serie. Ein Film ist immer so, eine Folge geht ja schon eine Stunde, so im Durchschnitt, ne? Während ein Film, vielleicht ist es so, dass die Darsteller da dann, die können auch nach, was weiß ich, ein paar Monaten cutten. So eine Serie dauert ja vielleicht ein bisschen länger, ja, oder? Vielleicht, dass es jetzt auch psychisch, mental was mit den Leuten macht, wenn die auf Dauer sich da reinsetzen müssen. Das weiß ich allerdings nicht.
Oder die Schauspieler sind selber nicht so viel gewohnt.
Das kommt auch noch.
Also wir wissen ja nicht, wie sie westliches Fernsehen konsumieren. Gerade Korea, okay, Südkorea ist
ja so westlich geprägt. Gerade auch so asiatische Filme sind teilweise echt brutal.
Ja.
Also, das kann ich als Horrorfan sagen, also asiatische oder hier französische Horrorfilme. Also
ich mag ja auch die japanischen Horrorfilme am meisten, so, was denn nicht so blutig ist, aber eher so den psychischen Horror ein bisschen.
Ja, aber wie gesagt, ich kann dann den Hype da wirklich nicht so nachvollziehen. Also ich musste es mir, wie gesagt, mal geben, einfach aufgrund der Berichterstattung, aber ja.
Ich finde es auch interessant, weil dann hat man noch ein bisschen was kennen, gerade mit, da ist ein Nordkoreaner, der geflüchtet ist, vielleicht kann man das in Deutschland so ein bisschen nachvollziehen mit DDR und BRD, gab es ja auch, das ist vielleicht ein bisschen krasser, das koreanische Beispiel dabei, aber oder der Pakistani dabei ist, der ausgebeutet wird, auch kann man super auf Deutschland so ein bisschen ausziehen, dass die Gastarbeiter doch schon ein bisschen schlechter behandelt werden. Eine interessante Szene fand ich, als der, ich nenne ihn mal den Protagonist, ist ja der, den wir zuerst kennengelernt haben, ich habe den Namen jetzt vergessen. Er sagte, wir hatten früher Öfen in der Schule, da stand ein Kohleofen in der Mitte des Schulraums. Und er wird 40 sein, lass ihn 35 sein oder 30, der die Tochter hat. Schon krass, also das können wir uns ja nicht vorstellen, mit dem Ofen im Schulraum zu sitzen, weil nicht anders geheizt werden kann.
Das ist richtig. Ja, also den Protagonisten, den du gerade angesprochen hast, das ist ja auch ein ganz lustiger Funfact, obwohl, so lustig ist er eigentlich gar nicht, weil das symbolisiert schon das Leben des Regisseurs. Ja? Und der Regisseur, ich weiß nicht, hast du dich da mal
befasst? Ja, der Regisseur war sehr, sehr arm, hat teilweise seinen Laptop verkauft und sich selbst, um überhaupt was zu essen zu haben und hat auch schon die Idee der Serie eher gehabt und wurde halt immer abgelehnt.
Ja, und weil in Südkorea war ja irgendwie jetzt eine Wirtschaftskrise oder ich weiß nicht wann, da gab es ein großes Automobilwerk und das hat letztens geschlossen und Produktion ins Ausland verlegt. Und da sind über Nacht hunderte und tausende Leute dann arbeitslos geworden. Viele, die sind heute noch auf der Straße oder ne, haben heute noch kein Geld. Und er war einer davon, der Regisseur. Er war wirklich auch am Boden.
Ist ja wie der Protagonist, der hat ja auch vorher in so einer Autobude gearbeitet.
Richtig, deswegen sind ja diese biografischen Anteile sind da dabei. Mhm. Also, ne, definitiv. Da geht es wirklich auch um sein Leben. Und was ich total spannend fand, ist, dass der Regisseur dann wirklich diese Serie genutzt hat, um aus diesem Fool rauszukommen, aus seinem Elend. Mhm. Und ist ja auch, wie du schon sagst, sehr erfolgreich geworden. Ja. Aber auf dem Weg dorthin, das fand ich auch sehr spannend, hat er so gut wie alles alleine gemacht. Er hat während der Produktion hat er 7 Zähne, ich glaube es waren 7 Zähne verloren aufgrund des Stresses.
Ach krass.
Ja, der wäre schon fast gestorben daran, weil er wirklich das alles nicht abgeben wollte, weil er wirklich so reingekniet hat. Und ich weiß nicht, wie viel Millionen er letzten Endes verdient hat, ist aber nur ein Witz zu dem, was Netflix an Geld macht. Und da sage ich wieder, das finde ich wieder so unfair. Und da sieht man wieder, wie große Konzerne einfach mal den kleinen Mann dann ausbeuten, ja, nur um dann Gewinne zu erzielen, anstatt es eigentlich nur auszuschütten, gerade auch an die Leute, die es halt betrifft. Das finde ich sehr, sehr schade.
Mhm.
Aber ja, wie gesagt, Squid Game spiegelt da ganz gut so den Geist der heutigen Zeit wieder, ne?
Ja.
Dass halt jemand, der Geld hat, jetzt ohne zu spoilern, jemand, der Geld hat, sich einfach alles leisten kann.
Ich habe es schon gelesen. Kannst du ruhig sagen. Also jedenfalls, mir kannst du schon sagen. Ich habe mich schon ein bisschen belesen. Ich musste mir ein bisschen auf den Podcast vorbereiten und bis Folge 4 war jetzt nicht so viel zu gucken.
Er kann lesen, hört.
Ein Funny Fact habe ich noch, der mir aufgefallen ist, gerade in der ersten Folge. Man sieht die Schauspieler, die nicht rauchen, also die privat nicht rauchen, aber in der Serie rauchen. Das sieht man denen vollkommen an.
Ach so, ja?
Ja.
Okay, darauf habe ich gar nicht geachtet.
Ich weiß nicht, warum ich auf so Kleinigkeiten achte, aber das war ja der Kumpel von dem Protagonisten, der den Laden hatte. Der stand draußen und im Regen hat er mit dem geraucht. Erste Folge, glaube ich, und das hat man gesehen, dass der nicht rauchen kann. Also das sah,
dass er nicht rauchen kann oder auch in Wirklichkeit nicht raucht?
Also beides, beides.
Also hast du da wirklich Nachforschungen betrieben und geguckt, ob der nicht raucht?
Nee, aber man sieht es halt. Also wie er raucht, nur auf Backe und wie er die Zigarette hält und so unbedarft.
Obwohl, man weiß allerdings auch nicht, wie oft sie die Szene drehen mussten, weil auch als Raucher, nach der 10. Zigarette willst du einfach nicht mehr rauchen. Vielleicht hat genau diese Szene nicht hingehauen.
Da gibt es ja jetzt mal ein kleiner Sidetrack in ganz andere Richtung. Die Osenbande kennen wir vielleicht noch einige mit Egon, der immer einen Plan hatte. Der hat ja auch immer seine Zigarre im Mund gehabt. Und in den allerersten Film, den sie gedreht haben, hat er noch eine echte Zigarre gehabt. Und irgendwann wurde ihm so schlecht, dass er bloß noch eine ausgehöhlte Zigarre ihm gegeben haben, die er dann einfach so im Mund hatte. Oder die er immer dann geraucht hatte.
Ja, das ist genau wie wenn die Leute Alkohol trinken, ne? Und natürlich ist da jetzt kein Alkohol drin. Ne?
Also es ist einfacher, Wasser in eine Bierflasche zu füllen und den Schauspieler zu geben als eine falsche Zigarette oder eine Zigarette, die kein Nikotin hat. Nee, geht ja nicht. Gibt es Filmzigaretten? Es gibt bestimmt Filmzigaretten.
Gibt es bestimmt.
Ja. Ich denke, es gibt Filmzigaretten.
Der Sache gehen wir auf den Grund.
Die sind ja multimedial bewandert und können es direkt live googeln. Wie funktionieren Filmzigaretten?
Hat tatsächlich jemand so eine Frage gestellt?
Also in Filmen sehen wir 99% keine Tabak-Nikotinstängel, sondern pflanzliche Alternativen. Na da. Also kann er nicht rauchen. Haben wir ja rausgefunden.
Pflanzliche Alternativen, das heißt, also es gibt ja auch andere Pflanzen, die man rauchen kann. Lies mal weiter. Das interessiert mich gerade irgendwie.
Aha, die erste Staffel der Familie Feuerstein wurde von Winston Cigarettes gesponsert. Ja, googelt selber mal, wenn ihr das wissen wollt. Ah, es gibt Filmzigaretten für sowas.
Wieder was gelernt.
Ja. Am besten, wir gucken die Serie zu Ende und reden dann nochmal in der nächsten oder übernächsten Folge drüber, oder? Da wir sie weder noch nicht zu Ende geguckt haben.
Ja. Obwohl ich sagen muss, um das Thema mal jetzt abzuschließen, na doch, ich werde sie zu Ende gucken, aber nur, weil ich es halt muss. Also es ist halt so...
Musst du es, ja? Wir müssen keine Folge weitermachen.
Nein,
wir können es einfach lassen.
Nein. Ich meine dieses Muss für einen selber. Ich bin so ein Mensch, wenn ich etwas angefangen habe, dann beende ich das auch, ne? Und wenn ich zum Beispiel eine Serie jetzt angefangen habe, und ich bin, wie gesagt, wie ich eingangs gesagt habe, gar kein Seriengucker, ne? Aber ich schaue mir das jetzt so zu Ende an. Vielleicht passiert jetzt in den letzten 2-3 Folgen
doch
noch
irgendwas. Ich habe gelesen, da soll noch ein ganz verrücktes Plot-Twist oder ein richtig fetter Plot-Twist kommen.
Okay, dann, ja, ich bin gespannt. Bis jetzt ist noch nichts Dolles. Mal sehen.
Und was ist, wenn eine Staffel 2 rauskommt?
Ich habe nicht mal die letzte Staffel Game of Thrones geguckt, also von daher, obwohl ich da auch gerne wissen wollte, wie es John Schneider an der Mauer ergeht, aber...
Guck sie nicht, die letzte Staffel. Guck alle Staffeln außer die letzte, kann ich dir empfehlen, kann ich dir sagen.
Reden wir jetzt von Game of Thrones?
Wir reden von Game of Thrones, ja.
Du hast
es angesprochen.
Und ja, naja, nee, wie gesagt, es war wirklich so, ich habe die letzte Folge war wirklich so, dass John Schnee an der Mauer war und dann hat er auch die Staffel war zu Ende und dann...
Ach, du redest von der ersten Staffel.
Nicht die erste. Welche ist jetzt die aktuelle Staffel oder die letzte? Welche waren das?
Waren 7 Staffeln oder so.
Auf jeden Fall habe ich die vorletzte geguckt. Und da war wirklich so, dass er an der Mauer war. Ne?
Also es
und
gibt
da bin ich dann ausgestiegen.
8 Staffeln. Also das ist die 7.
Ja. Dann habe ich die 7. zu Ende geguckt. Und dann musste man ja wieder ein Jahr warten. Ne? Bis halt die nächste rauskam. Mhm. So war das bei mir. Und dann habe ich wirklich gesagt, so nach einem Jahr, ach... Ich habe gar keine Lust mehr, da so wirklich einzusteigen.
Also ich kann mich den sämtlichen Game of Thrones Fans anschließen, wenn ich sage, die letzte Staffel, guck sie nicht.
Ist schlecht, ja.
Das kannst du dir nicht vorstellen, wie die Kritiken dazu sind. Das ist der Horror.
Ja?
Also für, ja.
Du weißt schon, dass allein dadurch, dass du mir das gerade erzählst, die Staffel schon wieder für mich ganz interessant wird, ja. Da sind wir wieder bei Squid Game, ja.
Ärgere ich dich jetzt damit, oder? Kann ich dir noch was sagen?
Ach ja,
also,
der Tag hat nur 24
also
Stunden.
Also die erste Staffel vom Tatortreiniger, die war ja so schlecht. Guck niemals diese Serie.
Tatortreiniger habe ich schon oft geguckt, den fand ich richtig gut.
Der ist gut, nicht? Das ist eine richtig geile Serie. Ich wollte dir gerade eine Serie empfehlen dadurch.
Ich bin gerade überrascht, dass du das kennst, aber cool.
Das ist eine der wenigen deutschen Serien, die man sich wirklich angucken kann. Ja, also die wirklich um was Eigenes ist.
Doch, den finde ich sehr, sehr genial.
Ja.
Schön. Gut, jetzt sind wir von Squid Game zur Tatortreiniger gelandet.
So, ich würde diesen Podcast jetzt damit unsere allererste Folge beenden und lade alle Zuhörer ein, Feedback zu geben. Einmal unter entertragedy.de, entertragedy.com, geht aufs Kontaktformular und schreibt uns eure Ideen, eure Wünsche, euer Feedback. Abonniert uns bei Spotify. wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, kauft einfach unsere CD. Wir machen jetzt keinen Patreon oder Steady-Account auf, wo ihr dann regelmäßig spenden könnt. Kauft einfach eine CD, dann habt ihr direkt sogar was davon. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram, swiped uns rechts bei Tinder. Und
das Wichtigste, kommt zu den Konzerten.
Und kommt zu den Konzerten, wenn wir wieder welche sind. Dann bis zur nächsten Folge.
Au.
Ihr seid ja immer noch nicht weg. Na okay, für solche Treue belohne ich euch noch mit einer Rarität. Nochmal eine Aufnahme der Band Restless Souls, in der ich ein Gastsänger war. Viel Spaß!